Also gut. Im zweiten Punkt soll es also um die Konstruktionsprinzipien eines Geschichtsbilds gehen. Es wird sich dabei herausstellen, dass Geschichte teleologisch konstruiert ist und deswegen den Charakter einer Sinnstiftung hat. Der Historiker wendet sich also, wie gesagt, bereits in seinem ersten Gedankenschritt von seinem Gegenstand ab und der weiten Vorgeschichte zu und steht da prompt vor einem Problem. Der Faktenberg, der sich da auftut, ist unendlich. Als Entstehungsbedingungen kommen schließlich grundsätzlich alle Geschehnisse der unendlichen Vergangenheit in Frage. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu, wir sind das nie bei historischen Lehren, sondern immer bei der Konstruktion eines Geschichtsbilds, das die Gegenwart oder eine vergangene Gegenwart erklären soll. Wir sind also immer in einem historischen Rückblick. Ja. Also von der Gegenwart aus betrachte ich die Vorgeschichte. Wie es die ersten beiden Zitate ausgedrückt haben, wenn man irgendwas erklären will, muss man an der Leiter der Ereignisse zurückgehen. Ja, wir verfolgen jetzt dieses Zurückgehen und wollen erklären, wie dieses Zurückgehen genau vonstatten geht. Das ist der ganze zweite Abschnitt. Also, der Faktenberg, der sich da auftut, wenn er zurückschaut, ist eben unendlich. Als Entstehungsbedingungen kommen schließlich grundsätzlich alle Geschehnisse der unendlichen Vergangenheit in Frage. Eine Unterscheidung von notwendigen Gründen und zufälligen Bedingungen hat man sich ja erspart. Es gibt viele Vorgeschichten, haben wir gehört, also muss die vertrackte Vorgeschichte geordnet werden. Wie dies geschieht, zeigt das Zitat Nummer 5. Es heißt hier, die Struktur einer Geschichte, die handelnden Personen, das Wichtige und das Unwichtige, die Art der Aufeinanderfolge, die Interdependenz und die kausale Verkettung. Das alles hängt vom Ende der Geschichte ab. Der Geschichtenerzähler wählt all das aus, was für das Ende relevant ist. Er weiß immer schon, wie das Ende sein wird und er organisiert das Material unter dieser Perspektive. Der Historiker präsentiert sich hier mit einer beachtlichen Unbefangenheit als Schöpfer eines Geschichtsbildes. Hierzu degradiert er die geschichtlichen Tatsachen zum Material. Er ist es also, der aus diesem Material passende Geschehnisse auswählt, um sie unter Maßgabe einer spezifisch historischen Perspektive zu einer kausalen Verkettung zusammenzustellen. Das heißt, der Historiker sortiert die Vorgeschichte eines Gegenstandes unter dem Gesichtspunkt, welche Bedeutung er den dort vorfindlichen Geschehnissen für das Ende seiner Geschichte zuweisen will. Mit geradezu frivolen Idealismus bekundet dieser Interpret, dass die Geschehnisse auf das Ende der Geschichte hin zu modellieren sind. Er, heißt es da, organisiert das Material unter dieser Perspektive. Wir haben es hier also mit der Absurdität einer rückwärtsgewandten, einer rückwärts konstruierten Folgerichtigkeit zu tun. Alle irgendwie geeignet erscheinenden Faktenbausteine werden als ein mit innerer Notwendigkeit auf den zu erklärenden Gegenstand zusteuerndes Geschehen gedeutet. So entsteht ein Geschichtsbild. Und das ist teleologischer Natur. Warum? Also, was ist überhaupt unter Teleologie zu verstehen? Teleologisch ist eine Interpretation, wenn sie das Faktenmaterial der Idee einer inneren Zielgerichtetheit unterwirft und unter dem Gesichtspunkt seiner Zweckmäßigkeit im Sinne dieser Zieldefinition organisiert. Üblicherweise identifiziert man Teleologie mit den alten, längst aus der Mode gekommenen Universalgeschichten wie Hegels Geschichtsphilosophie zum Beispiel oder auch die alte marxistisch-leninistische Philosophie, die in Vergessenheit geraten ist. Solche Universalgeschichten beschreiben also die Geschichte immer als Stufenfolge, als in sich notwendige Stufenfolge von Epochen bis auf ein Endziel zu und sprechen dann auch vom Ende der Geschichte, wenn eben dieses Ende erreicht ist. Auf solche universalgeschichtlichen Betrachtungen beschränkt sich die Teleologie allerdings nicht. Jede Interpretation der Vergangenheit unter dem Aspekt einer zielgerichteten Entwicklung ist teleologisch, egal wie lange oder kurz diese Entwicklung ausfällt. Der teleologische Bauplan einer Geschichte bildet, der teleologische Bauplan eines Geschichtsbildes zeigt sich regelmäßig in allgegenwärtigen Begriffen und Redewendungen. Ich führe von denen einmal einige vor. In historischen Werken liest man regelmäßig die Formel, die Zeit war reif für. Es kann nur sagen, wer den Ablauf der Zeit als in sich notwendige Entwicklung zu einem bestimmten Ziel hin interpretiert hat und von dieser Warte aus weiß, was wann historisch fällig war. Wenn eine Sache als Rückschritt eingestuft wird, dann speist sich auch dieses Urteil von der Vorstellung eines historischen Fortschritts in Richtung auf ein definiertes Ziel hin. Manches wiederum hält der Historiker für verfrüht, anderes für verspätet. Und so eine Verspätung soll dann für das Folgende aufschlussreich sein. Man spricht zum Beispiel von einer verspäteten Nation. Damit ist Deutschland gemeint. Deutschland war demzufolge mit seiner Konstitution als Nationalstaat zu spät dran. Woher weiß das der Historiker? Der weiß das aus den Fakten natürlich, weil andere Länder, andere vergleichbare Länder, früher die Nationenbildung zustande gebracht haben, Frankreich, Großbritannien zum Beispiel. Und das beweist dem Historiker, dass die Nationenbildung eigentlich auch in Deutschland früher fällig gewesen wäre. Diese Verspätung, es gibt nicht wenige Historiker, die erklären aus dieser verspäteten Nationenbildung mehr oder weniger die ganzen sogenannten Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Da hat dann übrigens der Erste Weltkrieg auch wieder seinen Grund. Eine andere teleologische Wendung spricht von einem Zenit, den ein Phänomen überschritten hat. Dieses Phänomen gilt dann als historisch überlebt. Warum ist das so? Weil das Phänomen entspricht nicht dem, was in den Koordinaten einer definierten Teleologie, eines definierten Geschichtsablaufs angesagt gewesen wäre. Solche Erscheinungen sind dann noch nicht lebensfähig oder zum Scheitern verurteilt, weil sie anachronistisch sind. All diese Begriffe fungieren als logische und sprachliche Utensilien einer Interpretation. Mit ihnen erhalten die vergangenen Geschehnisse ihren Begriff durch ihr Verhältnis zum jeweiligen Ziel der Geschichte. Dieser Fehler blamiert sich mit einer absonderlichen Implikation. Das geht aus dem Zitat Nummer 6 hervor. Das heißt ja, wir können in gewissem Sinne von der Vergangenheit als einer veränderlichen sprechen, derart nämlich, dass ein Ereignis neue Eigenschaften erwirbt, weil es in ein anderes Verhältnis zu Ereignissen gerät, die erst später eintreten. Man beachte, ein längst vergangenes Ereignis erwirbt neue Eigenschaften. Und zwar durch das Auftreten neuer Ereignisse. Wie kommt es zu einem Wahnsinn dieser Art? Die genannten neuen Ereignisse, das wäre zum Beispiel im vorherigen Beispiel mit dem Ersten Weltkrieg. Wenn es jetzt zum Krieg in der Ukraine kommt, dann ist der Historiker als Erster bei der Hand, naja, hätte dann der Erste Weltkrieg eine neue Eigenschaft erworben, nämlich als Ursprung dieses neuen Kriegs, den es noch gar nicht gibt. Die genannten neuen Ereignisse sind der Angelpunkt jeder Interpretation. Wir haben ja schon gehört, der Historiker organisiert die Vergangenheit rückwirkend auf das Ende einer Geschichte hin. Dieses Ende ist aber mit dem Fortschreiten der Zeit dauernd im Fluss. Es ändert sich ja da was und es gibt also fortwährend ein neues Ende der Geschichte. Das heißt, die Vergangenheit wird immer wieder aufs Neue, auf gegenwärtige Verhältnisse bezogen und dieser Bezug des Alten auf das Neue ist für das Alte identitätsstiftend. Es versteht sich übrigens, dass sie zu den gegenwärtigen Verhältnissen auch und nicht zuletzt die moralischen und legitimatorischen Bedürfnisse der Nation gehören. Aber das ist jetzt nur nebenbei. Die ständigen geschichtlichen Veränderungen verändern eben auch den maßstabsetzenden Bezugspunkt jeder Interpretation und damit den historischen Begriff der Geschehnisse selbst. Da haben wir also die Bescherung. Die Verlegung der Identität einer Sache in ein Wirkungsverhältnis zu einer anderen unterwirft die Bestimmung aller Gegenstände dem historischen Fortschrittsgedanken und ist damit selbst historisch. Die tragische, aber gerechte Folge: Nichts landet so sicher auf dem Misthaufen der Geschichte wie die Bücher über sie. Das aber hat noch keinen gestandenen Historiker irritiert. Der sieht in diesem wissenschaftlichen Skandal eher einen sicheren Arbeitsplatz. Für die Historikerschaft ist es die größte Selbstverständlichkeit, dass die Vergangenheit ständig aktualisiert und neu interpretiert werden muss. Selbstverständlich ist damit auch, dass die Erkenntnisse dieser Wissenschaft einem quasi natürlichen Alterungsprozess unterliegen. Die haben sozusagen ein Ablaufdatum wie eine Konservenbüchse.
Wieso denken die das so, dass ständig neu
interpretiert
werden muss?
Ich muss mich in der Frage wiederholen. Der Historiker sagt, er geht von der Gegenwart aus. Ja, und er richtet von der Gegenwart seinen Blick zurück. Und die Gegenwart, das wissen wir alle, ändert sich ja fortwährend. Und deswegen muss die Geschichte immer von der jetzt gerade herrschenden Gegenwart neu interpretiert werden.
Aber jetzt habe ich auch Sachen gesehen aus der Kantonei interpretiert in den geschichtlichen Zusammenhang. Sagt er, ich bin mit dem, was ich in der Geschichte gerade Sinn gesehen habe, nicht mehr zufrieden mit den Neuen. Also auch daraus, dass sich was ändert, ergibt sich doch gerade nichts.
Aber wenn einer hingeht und sagt, ja, das sagt ein historischer Ständer, alles hängt vom Ende der Geschichte ab, wie ich die Vergangenheit definiere, ja, dann ist es doch klar, wenn sich das Ende ändert, verlängert in die Zukunft, was es doch automatisch tut, dann ist es variabel gesetzt oder wieder neu zu definieren, wie die Vergangenheit bestimmt ist. Das sagt sich doch selber, wenn mit dem Satz, das Ende liegt vor, wie die Geschichte nach hinten gestrickt wird. Das Ende ändert sich, weil übermorgen ist das Ende anders als heute. Und wenn in der Ukraine gesagt wird, ist was passiert, dann steht plötzlich der Erste Weltkrieg unter einem ganz anderen Licht, als bevor es in der Ukraine passiert ist. Bei der Ukraine muss man nämlich jetzt plötzlich sagen, oh, was sollte man denn da am Tor Ersten Weltkriegs sehen? Ja, das sind ja Verwerfungen, die bis dahin geführt haben, bis im 21. Jahrhundert die große Frage zwischen Europa und Russland auf der Tagesordnung
steht. Jetzt beginnt das schon mal den Schaden auf, wenn jemand so denkt und ein Grund in der Vergangenheit gefunden hat, dass es heute gestern in der Ukraine gebracht hat. Dann hat er doch einen Zusammenhang gesetzt, einen Sinn behauptet, warum das mal muss. Warum sollte sich das morgen ändern?
Weil sich die Geschichte ändert, weil dann neues Ereignis ist. Ja? Das
nicht. Du denkst sehr redlich und kannst es offenbar gar nicht fassen, wie idiotisch so ein Wissenschaftler ist. Also da musste ich schon dran gewöhnen, dass der einer gewissen Logik, die du beherrschst, nicht folgt. Ich will ja gerade die Logik vorführen. Vielleicht mal andersrum. Dir ist doch bekannt, dass die Geschichte fortwährend neu interpretiert wird. Das kann dir nicht entgangen sein. Denk doch nur mal an so einen Epochenwandel, der 1945 stattgefunden hat. Da ist mit einem Schlag sind alle Interpretationen ungültig geworden. Und ich erkläre dir, warum das so ist. Aber du kannst doch jetzt nicht einfach einwenden, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, weil ich es nur teilweise höre, aber du sagst, wenn die jetzt mal einen Zusammenhang gesetzt haben, dann könntest du doch den nicht einfach aufgeben. Hast du eine Ahnung?
Nein, weil gegen diese Begründung, weil sie etwas ändert, ja? Das ist doch keine Objektive.
Ja, ich habe schon darauf hingewiesen.
Der sieht einen neuen Sinn in dem, was jetzt ist.
Nehmen wir mal diesen Extremfall von 1945, da ist die Änderung sehr wohl objektiv. Das ist wiederum offensichtlich. Da hat sich also nicht nur die Gegenwart, also die der Nation, beziehungsweise der verloren gegangenen Nation geändert, sondern auch die gesamten moralischen Verhältnisse, die da dranhängen. Ich habe darauf hingewiesen, zur Gegenwart gehört immer die moralischen und legitimatorischen Bedürfnisse der Nation. Ja, das macht die Gegenwart ja für die Interpretation wesentlich auch aus. Ja. Aber auch die faktische Gegenwart spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn die Globalisierung aufkommt, dann sagt der Historiker, da müssen wir mal die Globalisierung erklären. Dann definieren sie Globalisierung und da kommt es dabei raus, dass die Globalisierung, ich habe bei einem gelesen, die ist schon vor 4000 Jahren angegangen. Da kommt was Neues hinzu. Globalisierung, vor 20 Jahren hat kein Mensch von Globalisieren geredet. Da kommt was Neues, ein neuer Begriff aus und auch eine neue Sache. Ja. Da sagt er, da müssen wir doch mal uns fragen, woher die kommt. Dann kommt der von dem, mit den Hethitern an. Aber du, ich weiß, also gut, ich
habe mich so verstanden, dass klar, die Historiker, die bis 45 gelehrt hatten, tun nach 45 völlig andere Subjekte, wo sie mal als völlig neuen Staatsvergehen die Geschichte neu interpretieren. Aber das kommt doch dann von ihrer Vergangenheit, Parteilichkeit und nicht davon, dass sich was geändert hat.
Tja, ja gut, jetzt machst du einen kleinen Vorgriff, dass die parteilich sind, das kommt jetzt demnächst. Und zwar ist die, da hast du die richtige Überlegung, du sagst, wenn einer immer von der Gegenwart ausgeht und den Begriff der Vergangenheit von der Gegenwart aus rückwärts konstruiert, wie die Zitate hier sagen, ja, dann ist er auch für die, nimmt er immer den Standpunkt der Gegenwart ein, den gültigen Standpunkt der Gegenwart. Und das ist eine Parteilichkeit für die. Du hast recht. Das kommt jetzt gleich. Siehst du das Problem momentan nicht richtig?
Ich konnte mit dem Gedanken, dass, weil es sich etwas dauernd ändert, gibt es dann, das ist der Grund dafür, dass die das neu interpretieren, nichts anfangen.
Ja, das sage ich mal, ist ja Logik. Also zum Beispiel Globalisierung, ja? Naja, wenn ich etwas Neues habe, Globalisierung, nur das ist die Aussage, dann wird jetzt das Alte interpretiert, neu bewertet, neu betrachtet, im Lichte der Globalisierung.
Globalisierung ist doch kein Thema.
Ist doch jetzt mal nicht alle, da hängst du doch jetzt nicht. Das ist halt
nicht, was, ja? Nicht schon.
Aber es ist doch die Logik, dass wir immer uns gebrauchen. Ja, und was sagt, die Vergangenheit bestimmt das, was in der Zukunft kommt. Und so die Vergangenheit bestimmt, also Bedingungen für Zukünftiges, dann ändert sich eben der Begriff dieses Vergangenen dazu, wo man gerade sagt, für was es Bedingung ist. Und das, für was es Bedingung ist, das ändert sich dann im zeitlichen Ablauf, weil was Neues passiert. Wenn immer der Zusammenhang hergestellt wird zwischen Anfang und Ende oder zwischen Beginn und Ende und das Ende variabel ist, dann kommen neue Erinnerungen auf. Aus Bedingungen, aus dem, dass man zeitliche Fakten in einen Bedingungsgedanken hineinsetzt und sowohl um die Vergangenheit als Vorgriff der Zukunft und als Bedingungssetzung erklärt, daran liegt die Logik, dass sich dann auch die Bestimmung vom Ersten Weltkrieg zum Beispiel verändert, da immer ähnlich, was sie, für was sie als Bedingung gesetzt wird. Bedingung für die moderne Bundesrepublik, wie Bedingung für den Zweiten Weltkrieg.
Also ich habe den Einwand so verstanden, dass sich dagegen gewehrt worden ist, weil sich die Aktualität verändert, sobald sich die Gegenwart verändert, deswegen wird dann der Gegenstand, oder nee, deswegen wird die Vergangenheit, die Erklärung für den Gegenstand ist verändert. Das, dagegen war der Einwand, dass die Bestimmungen des bereits Gelaufenen immer verändert werden, das liegt doch an der Parteilichkeit dieser Wissenschaft oder an der Vorgehensweise dieser Wissenschaft, an der Logik und nicht einfach daran, dass an der Banalität, dass heute und heute nicht morgen ist und morgen wieder was und übermorgen wieder was anderes.
Nein, du kannst schon vorher sagen, ich sage nochmal einen Teil von dem Zitat Nummer 5. Das heißt zum Schluss hier, der Geschichtenerzähler wählt all das aus, was für das Ende relevant ist. Er weiß immer schon, wie das Ende sein wird und er organisiert das Material unter dieser Perspektive. Das ist eine allgemeine Aussage vom Nipperdey. Das ist also einer der großen Historiker in Deutschland gewesen. Und er wird schon wissen, wovon er redet. Er sagt also expliziterweise aus, er geht von der Gegenwart, von einem Ende der Geschichte aus. Das kann ein gegenwärtiges Ende sein, das kann übrigens auch ein vergangenes Ende sein. Er sagt, ich kann auch von der Französischen Revolution ausgehen und die Vorgeschichte dann anschauen. Ja. Dann sagt er, die Vorgeschichte der Französischen Revolution bezieht er immer auf das Ende, das er weiß, und konstruiert sozusagen ein Geschichtsbild, das dann dieses, die französische Revolution erklären soll. Ja. Und der Witz ist jetzt an der Stelle der Entwicklung nur, dass die Ex-Post-Betrachtung, ja, die Parteilichkeit kommt schon noch, ja, nichts überstürzen. Aber das muss man doch erstmal zur Kenntnis nehmen, dass ja zunächst dass die historische Logik eine rückwärtsgewandte Logik ist, ja, und damit eine verrückte Logik ist. Er sucht sich, ich habe es vorher, diese abstrakten Zusammenhänge, wie das geht mit diesem Nationalismus. Ich habe diese Prädikate vorgeführt, wie er dann eine Entwicklung zusammenstopselt sozusagen. Ja. Und das macht er mit einem Blick nach rückwärts. Ja. Und wenn ich sage, er kann also von einer vergangenen Gegenwart ausgehen, natürlich will er ja als einer, der auch in der Gegenwart eine Bedeutung haben will, geht er auch immer von der aktuellen Gegenwart aus. Ja. Und sagt, da kann sich die, bleiben wir nochmal bei diesem Extrembeispiel, weil das da am einfachsten einleuchtet, im Faschismus ist die griechische Antike komplett anders interpretiert worden wie heute. Und auch heute ändert sich, gibt es da Konjunkturen. Und das liegt daran, dass sie sagen, zum Beispiel, du kommst doch nicht darauf auf die Idee, bei den, sagen wir jetzt bei den Hittitern die Ursprünge der Globalisierung zu suchen, wenn es die noch gar nicht gibt. Aber das ist dann schon ein Begriff der Hittiter, dass die sowas losgetreten haben. Da kommt doch ein Mensch in den 70er Jahren noch gar nicht drauf. Das ist unmöglich. Es ist noch ganz unabhängig von der Parteilichkeit. Die wird schon noch gebührend gewürdigt. Muss man doch erstmal das von der Logik her, das ist eben das Wichtige, dass man die Logik erstmal erfasst. Nicht gleich immer sagen, da fehlt doch noch die Parteilichkeit. Ich mache ein Friedensangebot und mache einfach weiter, dann wird wie gesagt, die Parteilichkeit wird noch ausführlich gewürdigt. Also gut.